Es gibt zum heutigen Thema im noch aktuellen Gegenstandpunkt 3.17 auch einen gleichnamigen Artikel. Da könnt ihr euch die Argumente von heute und noch ein paar mehr auch noch mal in Ruhe durchlesen. Ich gehe mal davon aus, der ist am Büchertisch zu haben, genau wie auch noch andere Exemplare. Vielleicht gibt es ja auch noch das eine oder andere Probeexemplar, das weiß ich jetzt nicht. Müsst ihr mal da hinten nachfragen. Ja, gibt es, genau. Okay. Also von unserer Seite.
Nächste Woche wird zu dem Thema debattiert, am Donnerstag.
Ja. So. Von unserer Seite. Wir haben uns das Thema vorgenommen für den Vortrag heute, weil nach unserer Erfahrung gibt es eigentlich überhaupt niemanden, der nicht entweder die Frage der Einkommensgerechtigkeit selber für wichtig hält, die eine oder andere Fassung von dem Gedanken, na, beim Geldverdienen soll es doch irgendwie gerecht zugehen, im Kopf hat, vertritt oder zumindest mal im Kopf hatte. Also ich bin mir sicher, wenn ihr an euch denkt, da wird euch manches bekannt vorkommen und wir würden eigentlich ganz gern mit euch darüber ins Gespräch kommen. Also von daher, messt das, was wir euch hier erzählen, mal ruhig daran, ob das euch trifft. Vielleicht habt ihr ja den Eindruck, ihr habt es euch ein bisschen anders gedacht. So wie wir es erzählen, na so vielleicht nicht, ein bisschen anders vielleicht schon eher, na dann raus damit. Das würden wir gerne hören. Selbstverständlich auch, wenn euch unsere Argumente nicht einleuchten oder wenn ihr den Eindruck habt, ihr wisst eigentlich überhaupt nicht, wovon wir reden, dann sagt sofort Bescheid. Ihr müsst auch nicht unbedingt bis zum Ende warten, ihr könnt ruhig einfach euch zu Wort melden. Wenn ihr was nicht versteht oder falsch findet, sagt einfach Bescheid. Ansonsten werden wir euch natürlich am Ende nochmal dazu auffordern, Stellung zu beziehen. Das Phänomen, das wir uns vorgenommen haben, also jeder kennt's, ne, wenn es ums Einkommen geht, es bekommt bekanntlich nicht einfach jeder das Gleiche. Der Geschäftsführer kriegt mehr als sein Angestellter, der Facharbeiter mehr als die Hilfskraft. Es gibt sogar so Ausnahmefiguren, das sind dann teilweise Fußballstars oder ähnliches. Die bringen es glatt dazu, dass die in einem Jahr oder in einer Saison mehr verdienen als manch anderer in seinem ganzen Leben überhaupt. Und irgendwie versteht sich das doch auch. Oder? Aber wo kämen wir denn hin, wenn jetzt einfach jeder dasselbe kriegt? Es ist doch klar, unterschiedliche Berufe gehen mit unterschiedlichen Einkommen einher. Jedes Kind und, naja, sagen wir mal, jedes Schulkind zumindest, und da ist es sogar wurscht, ob es zu den Bessergestellten gehört oder eher zu den Ärmeren, egal. Jedes Kind weiß, Unterschiede muss es doch geben. Alles andere, das wäre doch Gleichmacherei. Das geht doch nicht. Bloß, wieso eigentlich? Was spricht eigentlich gegen diese Sorte Gleichmacherei? Was ist eigentlich das Problem damit, wenn mal zur Abwechslung nicht nur manche, die Bessergestellten, sondern einfach mal alle gleichermaßen dafür, dass sie sich abmühen, im Beruf auch einen ordentlichen Ertrag erzielen? Was wäre eigentlich dagegen einzuwenden? Man könnte es ja auch mal umgedreht denken. Was ist denn eigentlich los in einer Gesellschaft, wo das tatsächlich einfach alle gleichermaßen was von ihrer Mühe haben, wo das tatsächlich undenkbar ist, wo die Selbstverständlichkeit herrscht, und das wäre doch Gleichmacherei, was ist da eigentlich los? Eigentlich könnte man denken, dann wäre das nicht ein Einwand gegen diese Gesellschaft. Soll das eigentlich in Ordnung gehen? Dass sich das von selbst versteht, dass natürlich das nicht für jeden gleichermaßen zu haben ist. Wenn man es mal so rumdenkt, man hat den Wohlstand auf der einen Seite, die Armut irgendwie auf der anderen Seite. Da gibt es welche, die verfügen sehr frei über jede Menge Reichtum, manche sogar mehr, als sie brauchen. Daneben gibt es viele, die sind vor allen Dingen erstmal ausgeschlossen. Die müssen sich halt einteilen mit dem bisschen, was sie haben. Dass das halt nun mal dazugehört, zu diesem Wirtschaftssystem. Und wenn man es mal so rumdenkt, das wäre eigentlich schon fast wie, das hätte ja was von Systemkritik, wenn man es mal so rum festhält. Aber so ist es mit der Gleichmacherei natürlich nicht gemeint. Andersrum wird es gedacht, dass es da verschiedene Einkommen gibt, dass die, die Unterschiedliches tun, unterschiedliche Berufe haben, auch Unterschiedliches verdienen. Na, das passt doch. Gerade so, als würden die verschiedenen Tätigkeiten, dass der eine den Müll abholt, der andere ein Unternehmen lenkt, der wieder andere gegen den Fußball tritt, als würde man die verschiedenen Tätigkeiten an sowas wie einem einheitlichen Maßstab gemessen, an ganz unterschiedlichen Punkten dieses Maßstabs wiederfinden. Naja, wenn bei dem, was der macht, na, da kriegt man natürlich was, na, so zwischen 1600 und 2400. Wenn der andere das Unternehmen lenkt, na, dafür fängt es natürlich nicht an, das ist doch klar. Es ist also nicht so, dass einfach gedacht wird, naja, unterschiedliche Einkommen, das gehört halt einfach zur Marktwirtschaft dazu, sondern der Gedanke ist schon, das, was einer an Einkommen erzielt, was er verdient, was er an Geld einstreicht und das, was ihm tatsächlich zusteht, ne, sein Verdienst, das gehört doch zusammen. Das Einkommen, das einer erzielt, richtet sich doch, na mindestens mal im Prinzip, nach dem, was sein Verdienst ist. Einerseits jedenfalls. Kommt natürlich gleich zweitens immer dazu, dass das im Prinzip eigentlich zusammenpasst. Alles andere wäre ja nun Gleichmacherei, also ungehörig. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass es dann immer auch wirklich zusammengeht. Jeder Mensch, der, also ne, wie gesagt, denkt mal ruhig an euch. Jedem fallen garantiert zig Beispiele ein, wo er denkt, na, ob das so gerecht ist. Ob da wirklich jeder kriegt, was er verdient, oder ob das nicht an mancher Stelle ziemlich fraglich ist. Haben denn wirklich unsere Politiker so hohe Diäten verdient, wenn sie dafür kriegen, dass sie uns mit einem Hartz IV beglücken, einem Niedriglohnsektor, dass sie uns davor warnen, dass, naja, Altersarmut, die kommt natürlich schon, das ist doch klar. Ist es denn wirklich so gerecht, wenn man mal an Frankfurt denkt, mancher Immobilienbesitzer immer reicher wird und auf der anderen Seite der Krankenpfleger mit seiner 40-Stunden-Woche sich die Mieten, die da aufgerufen werden, endgültig nicht mehr leisten kann. Man kann denken, woran auch immer. Es geht ums Prinzip. Beispiele von der Art gehören immer dazu. Die Vorstellung, beim Einkommen soll es doch gerecht zugehen. Natürlich können nicht alle das Gleiche kriegen, na, sie geht immer damit einher, aber so manches Einkommen, das ist schon ein Skandal. Da kommen einem schon manchmal Zweifel, ist da eigentlich wirklich mit demselben oder nicht vielleicht doch eher mit zweierlei Maß gemessen. Manch einer, so richtig, die Regel ist es nicht, aber kommt vielleicht auch mal auf die Idee zu sagen, naja, dass der Mensch, der bei VW das Ding zusammenschraubt, so viel weniger verdient als der Vorstandsvorsitzende, der mit seinen Bonis in ganz andere Dimensionen vordringt. Das kann doch nicht in Ordnung sein. Umgekehrt, der übliche Vergleich ist das eigentlich schon gar nicht. Weil auch das ist doch irgendwie ziemlich klar, dass ein normaler Mensch mit einem normalen Einkommen das eben nicht in der Dimension von einem Vorstandsmitglied ist, dass der sich mit so einem auch eigentlich gar nicht erst zu vergleichen braucht. Natürlich ist das nicht einfach derselbe Maßstab, der da herrscht. Irgendwie ist das schon ein anderer. Bloß, wenn man mal das so denkt, wenn das schon so Common Sense ist, ne? Ja, Unterschiede müssen sein, ja, immer gerecht sind sie nicht. Man kann natürlich auch nicht erwarten, dass man und so. Vielleicht spricht das ja dafür, oder vielleicht spricht es auch erstmal nicht dafür, dass man es bei dem, was ein Gutverdienender, ein Reicher tatsächlich verdient, dass man es bei dem bloß damit zu tun hat, dass der sich eben ganz andere, viel höhere, dass der es zu ganz anderen Verdiensten bringt. Dass der sich um viel höhere Maßstäbe verdient macht. Vielleicht ist es ja so, dass die Höhe der Einkommen tatsächlich überhaupt nichts zu tun hat mit Gerechtigkeit. Vielleicht gibt es ja einfach gar kein gemeinsames Maß, aus dem sich die Einkommen von Hilfsarbeitern, Kanzlerinnen, Vorstandsvorsitzenden und so weiter und so fort überhaupt ergeben würden. Vielleicht ist es ja so, dass der Grund, warum Unterschiede, die üblicherweise eigentlich nicht für einen Skandal gehalten werden, also zum Beispiel, dass der Arzt schon irgendwie noch mehr verdient als seine Arzthelferin. Oder dass der Professor schon mehr verdient als der Hiwi, den er sich leistet. Vielleicht ist es ja so, dass der Grund, warum es die Unterschiede gibt, überhaupt kein bisschen besser ist als der Grund, warum der benannte Grundeigentümer mit seiner Luxussanierung reich wird und die Kindergärtnerin sich die Miete nicht mehr leisten kann. Wenn es schon so ist, dass man sich manches Mal darüber wundert, was so einer verdient, ob das mit rechten Dingen zugeht, ob das noch gerecht ist, dass man sich vielleicht sogar darüber aufregt, wie in dieser Gesellschaft die Einkommen verteilt sind, na, dann legt vielleicht schon der Verdacht nahe, dass wenn man sich mal anschaut, womit verdient da eigentlich der eine oder der andere sein Geld? Was macht denn der da eigentlich? Worum geht's denn bei der Veranstaltung? Dass das einem schon ein bisschen was darüber verraten könnte, was eigentlich der Grund tatsächlich für diese Unterschiede ist. Bloß eins verrät es einem garantiert nicht. Nämlich warum das eigentlich gerecht sein sollte. Das, womit man es da zu tun hat, das sind Maßstäbe ganz anderer Art. Da geht's um die ökonomischen und politischen Notwendigkeiten und Sachzwänge, die diese Gesellschaft kennt. Da ist eben die Entlohnung von Arbeitern das eine. Da kalkulieren Unternehmen mit einem Kostenfaktor für ihr Geschäft. Die Einnahmen aus Grundbesitz, die verdanken sich schon ganz anderen Sachgesetzen, die eines Fußballstars, eines Arztes und so weiter noch ganz anderen. Eins herrscht da eben nicht, ein einheitlicher Maßstab, nach dem das irgendwie moralisch in Ordnung ginge, was der eine oder der andere verdient. Der Schluss ist allerdings ziemlich selten. Kaum einer sieht das so. Es ist eigentlich eher umgekehrt. Gerade bei allem Zweifel darüber, ob das so in Ordnung geht, bei aller Kritik, ist ein anderer Schluss viel gängiger. Wenn da das, was einer bekommt und das, worum er sich verdient macht, ewig nicht zusammenpassen, na dann ist doch der gerechte Maßstab irgendwie verrutscht, an der einen oder anderen Stelle missachtet worden. Vielleicht ist er auch flächendeckend mit Füßen getreten worden. All das sind die Schlüsse, die einem da viel häufiger begegnen. Die heißen schlicht und ergreifend, ungerecht geht's zu. Der Grund dafür, warum, wenn man in die Welt guckt, die Gerechtigkeit an allen Ecken und Enden dann doch nicht so recht begegnet. Warum er sich dann doch so schwer tut, tatsächlich mal mit dem einen gerechten Maß zu erklären, warum sollte denn der eine so viel und der andere so wenig kriegen. Ungerecht, das hat eben seinen Grund darin, aber wenn die Gerechtigkeit nirgends zu finden ist, dann fehlt sie halt. Wenn sie nicht gilt, ne, man könnte ja jetzt denken, na gut, dann gilt wohl was anderes, was ist denn das? Nein, na, dann sollte sie halt gelten. Eigentlich jedenfalls, wenn sie es wirklich schon nicht tut. Die Vorstellung, dass Armut und Reichtum im Prinzip jedenfalls doch irgendwie passend sind im Verhältnis zu den Berufen, zu denen sie gehören. Also dass die im Prinzip auch damit in Ordnung gehen. Das ist eben auch bei allem Zweifel und bei aller Kritik sehr hartnäckig. Und das ist der Grund dafür, warum wir heute Abend mal uns vorgenommen haben, dann wollen wir eben der Frage mal nachgehen, worin soll eigentlich dieser gerechte Maßstab bestehen? Was wäre er denn? Was wäre denn der Gesichtspunkt, vor dem das doch mal in Ordnung ginge, wenn er bloß eingehalten würde? In unserer Erfahrung gibt es da gar nicht so furchtbar viele. Die drei, die wir für zentral halten, haben wir uns jetzt mal vorgenommen. Wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, na die drei, die sind es ja eh nicht, aber ich kenne da einen, das an dem ist doch vielleicht was dran, dann sagt's einfach. Vielleicht noch vorweg, was wir zeigen wollen, ist das Doppelte. Einerseits meinen wir die Gesichtspunkte, die man in dem Zusammenhang kennt, die sind faktisch Unsinn. Ich würde mal behaupten, man wird sich schwer tun, überhaupt einen einzigen Fall zu finden, wo die tatsächlich mal erklären würden, warum einer verdient, was er verdient. Aber wenn ihr einen kennt, sagt ihn. Zweitens, diese Maßstäbe eignen sich nämlich auch überhaupt nicht dafür, dass man mit ihnen irgendeinen Unterschied in dem, was sollte eigentlich der eine kriegen oder der andere, überhaupt ermitteln könnte. Also das vorweg, das wollen wir zeigen. Die Maßstäbe dazu heißen Leistung, Fähigkeit und Ausbildung. Ich fange jetzt mit dem ersten Mal an, der Leistung. Ja, also ist euch garantiert bekannt. Na, bei dem, was der geleistet hat, da hat er aber auch ein bisschen mehr verdient, ist die gängige Fassung. Es ist schon auffällig, wie unterschiedlich die Gelegenheiten sind, wo man diesen Maßstab mal präsentiert bekommt. Zum Beispiel war jetzt nicht besonders prominent, aber auch im letzten Wahlkampf hat es eine Rolle gespielt, sogar sehr unterschiedlich. Da ist es nämlich mal ein Argument dafür, ne, Leistung, die soll sich wieder lohnen. Und dann soll man auch den Mindestlohn ein bisschen erhöhen. Dem Nächsten ist gleich eingefallen, Leistung soll sich wieder lohnen. Das ist eigentlich das Argument dafür, dass man die Hartz-IV-Bezieher ein bisschen härter annehmen sollte. Dass man denen die Sanktionen nicht einfach streichen darf. Die Gewerkschaft sagt denselben Satz. Leistung muss sich wieder lohnen. Und die denkt, naja, geleistet hat doch ihr Klientel, haben doch die abhängig Beschäftigten. Das sollen sie auch ein bisschen mehr kriegen. Der Mittelstandsverband kommt auf dieselbe Idee, Leistung soll sich wieder lohnen. Was meint der? Na, der denkt an was anderes. Der denkt, na, den Spitzensteuersatz darf man nicht anheben. Das trifft doch die wahren Leistungsträger, da hat er nicht an das Klientel der Gewerkschaft gedacht. Schon mal so viel vorweg, dass man noch bei jedem Einkommen, wo mal ein guter Grund präsentiert wird, warum soll denn das eigentlich in Ordnung gehen, noch auf die Leistung kommt, beim Spitzenverdiener, beim Normalverdiener, bis hin zum Arbeitslosen, den man deswegen doch auch ordentlich sanktionieren muss. Da könnte man schon auf die Idee kommen, Leistung, da kann man so ungefähr an alles denken, bloß nichts Richtiges. Weil was wäre denn eigentlich der Inhalt von Leistung? Was ist denn das eigentlich? Was soll denn das heißen? Einer hat viel geleistet, hat deswegen sein Einkommen verdient. Soll man an die klassische Fassung denken? Mal die einfachste, ne, wie es einem auch die Physik anbietet. Was ist Leistung? Na, Arbeit pro Zeit. Wie sehr hat sich der eine verausgabt im Vergleich zum anderen? Man merkt schnell, das kann unmöglich die Wahrheit sein. Also der Extremfall, da ist es, denke ich, sowieso klar. Also dass die Popsängerin oder ne, an wen auch immer man denkt, der fürs Liedchenträllern Millionen einstreicht, wirklich so viel mehr sich verausgabt als die Putzfrau, die vielleicht am Ende bloß einen Tausender im Monat mit nach Hause trägt. Das glaubt doch im Leben keiner. Aber man muss auch gar nicht die Extreme bemühen. Selbst wenn man sich mal einen etwas gemäßigteren Vergleich vornimmt, kann man denn wirklich sagen, ein technischer Zeichner, der seine Skizzen malt, der verausgabt sich mehr als ein Gerüstbauer auf der Baustelle, der ein bisschen weniger verdient. Das kann nie im Leben den Unterschied im Einkommen begründen. Plausibel wird die Vorstellung, Leistung wäre doch irgendwie das, sowieso eher durch was ganz anderes. Das kennt ja auch jeder aus vom Job, von seinem Beruf oder wenn er noch nicht arbeitet, vielleicht hat er es ja schon mal gehört, aber dass es da einen gibt, ach, der sitzt doch immer alles aus. Der lässt sich ewig Zeit. Und ich hänge mich rein. Oder vielleicht gönnt man es ja auch mal jemand anders, der hängt sich vielleicht rein, der hätte doch viel mehr verdient. Ja, den Unterschied, den gibt es vielleicht. Aber gut, mal abgesehen davon, dass etwas schnell zu machen, nicht immer dasselbe ist, wie es auch gut zu machen. Schon da ist doch ziemlich fraglich, geht das eigentlich damit einher, dass jetzt der eine mehr kriegt als der andere? Naja. Spätestens da, wo die Unterschiede wirklich mal schlagend werden, wo es um die Unterschiede geht, die es doch überhaupt zu erklären gilt, die liegen nämlich auf einem anderen Feld, die liegen doch zwischen den unterschiedlichen Berufen und nicht zwischen dem Fleißigen und dem Faulen aus demselben Büro. Da wird das erst recht fraglich. Weil, wenn man sich da mal überlegt, was soll da eigentlich Leistung heißen? Man könnte glatt denken, dass es zwischen den Berufen Unterschiede, aber eigentlich ganz anderer Art gibt. Also zum Beispiel, dass der eine, das fällt dann in die Kategorie eher niederer Beruf, hauptsächlich damit beschäftigt ist, das immer selbe Teil an den Motor dran zu schrauben. Und andere damit beschäftigt sind, tatsächlich nicht nur immer denselben Handgriff, sondern auch mal den Kopf zu benutzen. Entscheidungen fällen, ganz kreativ Prozesse planen. Man könnte glatt denken, dass einer seinen Kopf benutzt, das wäre ja wie, ja, der wird ja viel umfassender gefordert. Der leistet ja viel mehr. Da wären ja nicht bloß Muskeln, sondern auch das Hirn gefragt. Dass einer in seiner Hilfsarbeitertätigkeit wenig verdient, das kommt glatt daher, wie das ist doch eigentlich die andere Seite von dem Glück, dass der einen ganzen großen Teil seiner Physis gar nicht braucht beim Arbeiten. Den Verstand, nö, der kann ja was anderes machen. Die Gewerkschaft hat tatsächlich tatkräftig dazu beigetragen, dass die Lohnabstufungen genau dieser Logik entsprechen. Das sind beschränkte, bornierte Tätigkeiten, die sind tatsächlich definiert als, das ist eine geringere Leistung, die ist auch entsprechend schlechter zu entlohnen. Man könnte mal bemerken, mit sowas wie einem Lastenausgleich, einer hat sich viel verausgabt, kriegt deswegen viel, hat diese Sorte Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Hier wird nicht ein Mehr an Schinderei mit einem höheren Verdienst irgendwie vergolten. Es ist ja tatsächlich eher umgekehrt. Man kennt das doch. Gerade die bornierten Tätigkeiten, die Hilfstätigkeiten, die will niemand. Und nicht nur deswegen, weil man da schlechter verdient, sondern auch deswegen, weil arschklar ist, das sind doch überhaupt die Tätigkeiten, die der Mensch am allerschlechtesten aushält. Den ganzen Tag immer den gleichen Handgriff zu machen, immer die gleichen Muskeln und die gleichen Gelenke zu beanspruchen. Dabei tatsächlich den Kopf für nichts weiter zu gebrauchen, als dass man sich darauf konzentriert, das irgendwie 8 Stunden fehlerfrei durchzustehen. Das ist doch überhaupt das, was den Menschen am umfassendsten verschleißt, was einen überhaupt komplett fertig macht. Immer dieselben Körperkräfte, die stumpfe Konzentrationsleistung darauf, das hinzukriegen und auszuhalten. Das, was da rauskommt, tatsächlich, das hat schon sowas wie seine Ordnung, aber die hat wirklich nichts zu tun damit, die ist das Gegenteil davon, dass da irgendeiner für eine Leistung entschädigt wird, die er mehr erbringt als der andere. Das, was das gewerkschaftliche Engagement da zustande gebracht hat, das ist umgekehrt tatsächlich eine bis ins Letzte ausdifferenzierte Hierarchie der Berufe. Gerade die vergleichsweise angenehmen Arbeiten, die leichter auszuhalten sind, wo man die Anstrengungen besser durchsteht, sind die, die auch besser bezahlt werden. Umgekehrt. Das ist ja überhaupt die Grundlage davon, dass irgendwie noch jeder in dieser Gesellschaft natürlich versucht, was zu werden. wenn die Beförderung, dass man von der Hilfstätigkeit zu einer, die man schon irgendwie vielleicht ein bisschen besser aushalten kann, die einen nicht so einseitig verschleißt, zu so einer Tätigkeit kommt, wenn das einfach damit einhergehen würde, dass man jetzt halt schlechter verdient, weil die Tätigkeit ist ja viel angenehmer, dann käme wirklich was ganz anderes zustande als die Hierarchie, die man kennt. Da hätte man es ja wirklich bloß damit zu tun, dass es halt in dieser Welt eine Vielzahl von Berufen gibt. Manche sind leichter zu ertragen und schlechter bezahlt und andere sind verschleißender und dafür kriegt man halt ein bisschen mehr. Das Resultat, die Wirklichkeit, ist genau andersrum. Wenige lohnende Jobs am einen Ende der Skala und am anderen die schlechten Massenberufe mit den schlechten Masseneinkommen. Also, um nochmal an den Anfang zu erinnern. Vielleicht fühlt sich ja einer durch diesen Spruch, ne, Leistung soll sich wieder lohnen, an sowas erinnert, wie man müht sich ab in seinem Job. Man hält die Strapazen aus, man tut ja auch viel und dann hat man doch auch was verdient. Aber da liegt man tatsächlich falsch. Die hierarchische Ordnung der marktwirtschaftlichen Berufswelt, das System, wonach Bequemlichkeit und Freiheit der Betätigung mit Einkommenssteigerung zusammenfallen, das ist ein Einwand gegen diese Art Leistungsdenken. Aber dabei bleibt es auch nicht. Kommen wir zum zweiten.
Hört man mich so gut? Ja. Neben dem Gedanken, dass die Leistung doch ein geeignetes Kriterium wäre, die Unterschiede in der Bezahlung zu begründen, ja, gibt es noch den Gedanken, die Fähigkeit, die in den Berufen ausgeübt wird, das ist doch der Witz an der Bezahlung. Die einen können in ihren Berufen doch was, was die anderen nie und nimmer können. Von daher ist eine andere Bezahlung auch gerechtfertigt. Da will ich erstmal einen Blick zurückwerfen auf das Kriterium Leistung, das jetzt Thema war. Und zwar beißt sich der Gedanke der Fähigkeit mit diesem Kriterium, mit dem Gedanken, die Leistung wär's. Der Leistungsgedanke meinte immerhin, der Unterschied an den Berufen, der entscheidende, der die Bezahlung ausmacht, der wäre quantitativer Art. Mehr oder weniger vom Gleichen. Leistung eben. Ja. Der Verweis auf die Fähigkeit, der betont, dass das, was in Berufen gemacht wird, gerade nicht ein Fall von demselben ist, sondern dass ganz Verschiedenes geleistet wird, dass unterschiedliche Leistungen vollbracht werden in den Berufen. Vom Kriterium der Leistung lässt der Gedanke der Fähigkeit überhaupt nichts mehr übrig. Man leistet sich also einen Widerspruch, wenn man meint, irgendwie ist es doch Leistung und Fähigkeit, was die Bezahlung ausmacht. Ein bisschen anders nochmal gesagt. Als Einwand gegen die Leistungsvorstellung wäre der Verweis auf die Fähigkeiten richtig. Ja? Die Leistung, die gibt es gar nicht. Wenn der Arzt seine Leistung gebracht hat und wenn die Putzfrau ihre Leistung gebracht hat, dann kann man gar nicht mehr sagen, wer jetzt mehr oder weniger gemacht hat. Das eine ist ein gereinigtes Gebäude und das andere ein operierter Patient. Also, aber der Gedanke der Fähigkeit ist ja ganz anders gemeint. Nämlich eben so, da hat man doch ein taugliches Kriterium dafür, warum der eine mehr und der andere weniger verdient. Das eine ist jetzt erstmal unbestreitbar an dem Gedanken, nämlich das, was ein Ministerialrat zum Beispiel kann oder ein Herzchirurg, das kann der Schmelzer im Stahlwerk nicht oder eine Putzfrau, die kann das auch nicht. Aber umgekehrt, ja, Ein Ministerialrat, den will man nicht so gern in die Überwachungszentrale von einem AKW setzen. Der weiß ja gar nicht, wann, wo, welches Lämpchen blinken soll und was dann zu tun ist. Und was viel wichtiger ist, diese bornierte Aufmerksamkeitsspanne, die an so einem Job vonnöten ist, die bringt er überhaupt nicht mit. Der Ministerialrat, ach, den hatten wir schon, dann der Manager auf der Baustelle, ja, der bringt die Durchhaltefähigkeit, die bei so einem Job vonnöten ist, dass man bei wechselnden Wetterbedingungen da Kraft an den Tag legt und alles Mögliche macht, das bringt er einfach nicht mit. Ganz abgesehen davon, dass er die Werkzeuge nicht fachgerecht bedienen kann und den Beton mischen oder so. Also, klar, der eine kann nicht, was der andere kann. Okay, aber andersrum gilt dasselbe. Unterschiedliche Fähigkeiten geben überhaupt kein Kriterium dafür ab, warum wer wie viel verdient. Für unterschiedliche Einkünfte, für eine Hierarchie davon. Davon lebt übrigens eine ganze Fernsehserie, die heißt Undercover Boss. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, auf RTL. Das lebt immer von dem Witz, der Boss von der Firma, der stellt sich selber an als Praktikant und dann taucht er in irgendeiner Arbeitsabteilung auf, meistens eine der härteren, und wird da unter die Fittiche von einem Vorarbeiter genommen und wird mal richtig rangenommen. Da muss er dann das Flugzeug putzen und dann stellt sich raus, der Flieger geht gleich und er muss noch schneller putzen und so weiter. Der ganze Witz von dieser Serie ist, dass der Chef sich da immer total zum Deppen macht, weil die Tätigkeiten, die als einfache immer gelten, weil der das überhaupt nicht beherrscht. Erst recht nicht den Rhythmus und das Durchhalten, das davon nötig ist. Okay, schauen wir mal auf die andere Seite. Das, was die Topverdiener machen, ne? Die hoch angesehenen Fähigkeiten. Wie sieht es denn da aus? Was machen denn die Vorgesetzten in der Politik, in der Wirtschaft? Vorgesetzte, Chefs, Prokuristen, Kanzler, womit sind die so beschäftigt? Die kontrollieren andere, die entscheiden über die, kommandieren herum, mal respektvoll, mal betont, im Befehlston. Das ist nicht gerade was, was denjenigen, die als die kleinen Leute in normalen Berufen immer zitiert werden, was denen abgeht. Also wenn man mal an so einem Stammtisch geht oder bei einer Mittagspause in einem Stahlwerk dabei ist, da kriegt man schon ein bisschen was davon mit, dass die im Befehlston miteinander reden können und sich gegenseitig Ansagen machen und immer gucken, was der andere so treibt. Fußballtrainer. Top bezahlte Leute. Ja? Was machen die? Die Mannschaft bringt nicht, was sie bringen muss. Sie wird runtergeputzt, aber auch fachgerecht motiviert, weil die soll was bringen. Die soll auf dem Feld was abliefern. Das ist auch nicht gerade was, was normalen Menschen mit normalen Arbeitsverhältnissen abgeht. Eltern. Wenn Ihr Kind in der Schule einen Durchhänger hat, dann nehmen Sie sich das mal zur Brust, rufen das zur Raison und peppeln es danach wieder auf, motivieren es, weil das soll in die Schule gehen und da soll es was bringen. Auch nicht gerade so was, was denen also fremd ist. Und das, was Politiker machen, alles und jeden danach zu betrachten, und darunter zu subsumieren, unter das Wohl der Nation und wie das dazu dienlich ist oder dienlich gemacht werden muss. Auch das ist nicht gerade was, was einem Normalsterblichen abgeht. Wenn man mal an Stammtisch reinlauscht oder was auf Facebook so gepostet wird, das unterscheidet sich nicht gerade von den Sprüchen, die Politiker den ganzen Tag bringen. Ausländer, die hier sind, müssen sich schon anpassen. Arbeit muss sich wieder lohnen. Wir brauchen mehr Polizei, aber auch keinen Überwachungsstaat. Also, auch da kein großer Unterschied. Und Geld sehr geschickt ausgeben. Das Kann man ja mal jeden fragen. Beherrscht er auch. All diese Tätigkeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten kann die jeder. Der Unterschied der Fähigkeit ist da vor allem quantitativer Art. Wer hört auf die Ansagen, die man da bringt? Wie viele? Kann man seinen Standpunkt gegenüber einer Belegschaft, gegenüber einem Volk, gegenüber einem Fußballverein geltend machen? Hat man das Amt, den Chefsessel, den es dazu braucht, den Hebel, um das zu tun? Da ist der Unterschied. Das geht den kleinen Leuten ab. Also, noch ein Punkt, der so ein bisschen zeigt, dass die Differenz vor allem quantitativer Art ist. Es gibt immer wieder die steile Karriere von dieser eifrigen Nachwuchskraft im Betrieb oder in der Partei, die ruckzuck in den Vorstand kommt. Auch da zeigt sich, Fähigkeit ist weniger das Problem. Okay. Jetzt noch ein Umstand, der auch kein Geheimnis ist und die Absurdität der Idee so bezeugt, dass die Fähigkeiten die Höhe und die Niedrigkeit der Bezahlung ausmachen würden oder ausmachen sollten. Aus dem eigenen Berufsleben, wenn man schon in einem drin ist, oder vielleicht von dem, der, also vielleicht hat man das ja schon mal gehört, wenn man noch studiert oder so, weiß man auch, als Student hat man ja auch meistens einen Job, da weiß man, das, was an dem Job gefordert ist, das lernt man sowieso. Das Wesentliche an dem Job selbst. Durch die tägliche Routine, durch die Gewöhnung an die Arbeitsschritte. Ständig befasst mit diesem Job sein und das machen. Das ist oben in diesen hoch angesehenen Berufen überhaupt nicht anders. Ja. Also Nobelpreisträger, Wissenschaftler, ja, ein Minister oder der Herzchirurg. Die Fähigkeit, die haben, stellt sich darüber ein, dass die das Zeug, was da erledigt werden muss, jeden Tag vollbringen. Dass die das machen. Die üben das da ein. Deswegen sind die auch die ersetzbar. Auch wenn es bei denen immer heißt, wenn die sterben, da hätte die Wissenschaft, das deutsche Kulturleben oder die Politik eine unersetzliche Persönlichkeit verloren. Und unten sieht dasselbe nur ein bisschen anders aus. Auch hier, die Fähigkeit, die man hat, lernt man zum größten Teil am Job. Durch die Routine. Aber da ist es vor allem, dass man das aus- und durchhalten lernt. Neben ein paar Handgriffen. Vielleicht auch ein paar mehr Handgriffen. Aber vor allem, dass man sich sowas zulegt, zum Beispiel am Schmelzofen, wie Hitzebeständigkeit. Die nötige Kraft, diese lange Stange zu halten, mit der man am Schmelzofen rummacht und so weiter. Also, wenn der Job für die Fähigkeit sorgt, die man dann ausübt, zum wesentlichen Teil, ja, dann ist die Idee aber auch Unsinn, dass die Fähigkeit, die man hat, die Stelle begründen würde, die man innehat und die Bezahlung, die mit der verbunden ist. Also wenn man mal ernst nimmt, was behauptet war, ja, und der Behauptung nachsteigt, höhere Leistungen und Fähigkeiten gäbe es, das erweist sich verkehrt. Was rauskommt ist, unterschiedliche Berufe haben unterschiedliche Fähigkeiten und die lernt man vor allem da. Dass die einen Fähigkeiten und Leistungen als höhere gelten, kommt überhaupt nicht aus ihnen selbst, sondern die Idee wird an dem Umstand festgemacht, dass mit den Einfähigkeiten und Leistungen höhere Bezahlung verbunden ist und niedrigere. Also genau an dem Umstand, der bewiesen werden soll mit Leistung und Fähigkeit. Gibt es Fragen so weit? Sonst würde ich mit der Ausbildung weitermachen. Okay. Die unterschiedlichen Einkommen, die werden auch darauf zurückgeführt, dass für die einen Fähigkeiten doch viel mehr gelernt werden muss. Dass man viel länger oder länger im Berufsleben, im Ausbildungswesen unterwegs ist und da überhaupt erstmal Prüfungen und so weiter hinter sich bringen muss. Da heißt es, einen besseren Job hat man sich verdient, weil man eine anstrengende Ausbildung und Studium absolviert hat. Den Gedanken hat sich sogar eine Wissenschaft zu eigen gemacht. Das ist die Bildungsökonomie. In ihrer Sprache klingt es ein bisschen anders. Da klingt es so: Bildungsinvestitionen ziehen eine Bildungsrendite nach sich. Gemeint ist, man war im Ausbildungswesen und später verdient man deshalb mehr. Auch wenn gestandene Wissenschaftler diesen Gedanken vertreten, richtig ist er nicht. Es weiß nämlich jeder, einen Umstand, der die Idee widerlegt. Jeder weiß, wenn man eine Ausbildung hat, dann muss man überhaupt erst nochmal genommen werden, eine Stelle bekommen. Das ist jedem bekannt als heikler Punkt in der eigenen Lebensplanung. Wenn ich eine Ausbildung habe, dann muss ich erstmal einen Job kriegen. Okay. Der Gedanke, wenn einer besser verdient, hat er mehr Ausbildung, also hat er es auch verdient, der ist sogar dem gewachsen und sagt, ja, ja, wenn alles gut geht, wenn es gut gelaufen ist, hinterher und der Job dann da ist, dann merkt man aber, es war die Ausbildung. Was ist denn alles? Alles ist eben das. Ein Arbeitgeber, der über die Mittel verfügt, was mit den Fähigkeiten anzufangen, der entscheidet darüber, ob man als BWLer ewig ein Trainee bleibt, ob man als Auszubildender ein Arbeitsloser ist. Und in dem steckt die Widerlegung drin. Es zählt nicht die Ausbildung für sich. Für sich zählt die gar nichts. Sondern es zählt die Kalkulation von einem, der die Mittel hat, ein Arbeitgeber, der darüber befindet, was dann daraus wird. Die entscheiden, welche Stellen gibt es denn überhaupt? Welche Ausbildung machen wir da überhaupt zur Bedingung? Wie viel Geld ist dann damit verknüpft? Von wegen Bildungsrendite. Übrigens, es gibt ein paar Berufe, die gehören zu den handverlesenen Berufen. Spitzenverdiener heißen diejenigen, die sie besetzen, Besserverdiener. Um die auszuüben, ist Ausbildung kein notwendiges Kriterium. Investor, Makler, ganz genau, oder Unternehmenserbe. Das sind gerade Berufe, ja, Grundeigentümer. Ja, auch so ein vollwertiger Beruf, Erbe. Die kann man alle auch ganz ohne Prüfungserfolge haben. Aber die Idee, dass man doch wegen der Ausbildung sein Einkommen verdient. Die Idee knüpft an einem Faktum an. Das Faktum, ohne bestandene Prüfungen in der Schule und ohne entsprechenden Zeugnissen geht eine Karriere hoch zu den besseren Berufen erst gar nicht los. Wer in Gehaltslisten oben steht, hat in der Regel Abitursprüfungen und die eines Studiums bestanden. Umgekehrt, wer notorisch Misserfolg hat, der kann sich gleich im Niedriglohnsektor versuchen, eine Stelle zu bekommen. Und wer so ungefähr so den Realschulabschluss macht und Ausbildung, die man da dran hängen kann, dem steht das Mittelfeld der Berufe in der Berufshierarchie offen, sich darum zu bemühen. Aber was zeigt sich jetzt eigentlich an diesem Faktum? Dass Abschlussprüfungen Verfahren sind, deren Bestehen von Arbeitgebern zur Bedingung gemacht wird dafür, meiner Karriere überhaupt einzuschlagen. Sie stellen den Anspruch, ihr qualifiziert euch überhaupt nur für eine Auswahl, wenn ihr die und jene Prüfungen erfolgreich absolviert habt. Und da heißt es dann sogar oft Hauptsache Studium oder manchmal. Es gibt Stellenvergaben, da zählt einfach nur die Frage. Da waren früher Soziologen und Politologen für die Wirtschaft zum Beispiel interessant. Und heute sind es dann mehr BWLer und VWLer auch an Stellen, wo das, was da gelernt wurde, nicht das Entscheidende ist, sondern dass die zahlungsfähigen Interessen, die darüber entscheiden, so Sachen sagen wie, wer so studiert hat, der denkt praktisch. So, umgekehrt, die Studenten und Azubis machen sich in den Prüfungen zurecht für das Interesse, passen sich an die Anforderungen der Arbeitgeber, um den Bedingungen zu entsprechen, die für eine Karriere überhaupt zu erfüllen sind. Dafür lernen sie den Stoff, der für die Prüfung fällig ist. Die Idee der Ausbildung knüpft also verkehrt an dieses Faktum, ja? An diesen negativen Zusammenhang. Ohne ein Studium kriege ich in der Regel keinen Spitzenberuf, keine Karrierestelle. Und dreht das um jetzt in was Positives, positiven Zusammenhang, nämlich mit Studium verschaffe ich mir die Stelle. Da wird die Bedingung für die besseren Stellen mit einem Grund verwechselt. Dazu umgedeutet. Okay. Gibt es jetzt soweit Fragen? Dann mache ich mal weiter. Man kann es sich auch so zurechtlegen, diesen Umstand, dass man ohne Prüfung erst gar keine Karrierestelle bekommt, also ohne Prüfung im Studium oder höheren Ausbildung. Dass man sagt, wer Prüfung bestanden hat, hat der nicht auch eine Fähigkeit bewiesen? Ganz egal welche, einfach daran, dass er die alle bestanden hat, da merkt man doch, der kann was. Und ist das nicht eine Leistung, eine Karriere zu machen? Zeigt sich da nicht die Tüchtigkeit? Wird die nicht im hohen Beruf anerkannt? Ein unbändiger Wille und eine umfassende Fähigkeit zum Erfolg. Auch das stimmt nicht. Das lässt sich schon wieder an allseits bekannten Umständen lernen. Vor den Prüfungen, da sind die Anwärter auf die hohen Karrierestellen, die dahin wollen, brav am Lernen, aber auch Angst und Bange, ob sie überhaupt die Prüfungen bestehen werden. Sie sind offen für Medikamente. Ja, einmal für die halte ich die Nacht durch, damit ich durchlernen kann. Und im richtigen Moment ist es dann Baldrian, damit man auch ruhig genug ist und keine Panikattacke kriegt, wenn der Prüfer vor einem sitzt. Und das ist aus einem guten Grund. Die wissen, dass nicht jeder durchkommt. Die wissen, die Bestnoten werden sowieso nochmal an weniger vergeben. Und sie wissen, dass lauter Unwägbarkeiten aus dem Grund in die Prüfung eingebaut werden. Fangfragen. Die wissen, dass auch der Stoff deshalb oft so umfangreich ist, dass man das nicht alles lernen kann, sondern auch Mut zur Lücke gefragt ist. Und hinterher? Hinterher, da werden die ängstlichen Studenten von eben zu selbstbewussten Absolventen. Gerade wenn sie einen Job haben, erzählen Sie gerne Anekdoten darüber, wie Sie es geschafft haben, durch die Prüfung zu kommen. Da haben Sie mit dem Prüfer Glück gehabt. Der hat genau die Hälfte der Fragen gestellt, für die man gelernt hat, und die andere. Man hat es genau richtig getroffen. Im Zittern und in diesen stolzen Anekdoten steckt schon wieder was drin. Nämlich, man selber ist nicht das Subjekt von der Prüfung und dem Prüfungserfolg, sondern man passt sich an, eben an die Anforderungen, die die Prüfer da stellen, um, wie gesagt, dann, das weiß ja jeder, die Bedingungen zu erfüllen für später, für die Karriereberufe. Also, man selber, das kann man daraus lernen, ist nicht das Subjekt, sondern die Prüfungsinstanzen. Das ist in dieser Geschichte hinterher, wo man Erfolg hatte und sagt, da habe ich aber Glück gehabt und habe es auch genau richtig gemacht. Da ist es dementiert und eingestanden zugleich. Okay. Wenn jemand erstmal den Karrieresprung geschafft hat, also nicht nur die Klippe der Prüfung geschafft hat, sondern dann auch in der Stelle ist, dann baut ihn der Erfolg auch zu einem Erfolgsmenschen auf. Das kennt man irgendwie aus dem Verwandtenkreis vielleicht oder Bekanntenkreis irgendwie. Da ist jemand unterwegs und verkauft seinen Erfolg als höchstpersönliche Glanzleistung. Und seine Umwelt, die macht sogar mit und ist unheimlich stolz. Jedenfalls die Mutti. Der Konkurrenzerfolg, der da eingetreten ist, der wird gar nicht als das verbucht, was er ist. Halt, man hat die Auslese, da ist man durchgewunken worden, anstatt dann ausselektiert. Sondern als Charaktermerkmal, als ein ganzes Sammelsurium von Erfolgseigenschaften, die zeigen, da ist ein Siegertyp unterwegs. Von dem Gedanken her, da wird eine besondere Persönlichkeit mit dem Erfolg gewürdigt im Geld. Prüft die aufgeklärte Öffentlichkeit mit ihrer Leserschaft und Zuhörerschaft, mit ihren Zuhörern, die Topverdiener, und da kommt immer wieder raus, da sind auch falsche 50er dabei. Der Überflieger, den gibt es gar nicht einfach in der Form des Respekts vor einem, der es gepackt hat, sondern den Überflieger gibt es die ganze Zeit auch als Leerstelle und Vermisstenanzeige, wo man welche identifiziert, die ihre Posten durch Begünstigung bekommen haben und dadurch, dass sie vielleicht an der richtigen Stelle geschmiert haben. Oder einfach nur Vitamin B. Also lauter falsche 50er werden gefunden. Was nicht aufkommt, ist auch nur der leiseste Verdacht, dass Tüchtigkeit ein fiktives Kriterium dafür ist, ob einer was verdient, was er verdient. Aber gerade da, wo sich Erfolgsmensch und Umwelt einig werden, da hat sich gezeigt, einer mit einer ganz besonderen Fähigkeit, einem besonderen Willen zum Erfolg. Gerade da zeigt sich, dass da eine Inszenierung stattfindet. Kennt ihr Jeff Bezos? Das ist, die meisten haben irgendwie mit ihm zu tun, insofern, das ist der Gründer von Amazon und der Besitzer, ja. Und das war der Erste, der bei Erfolgsmensch bei Google mir über den Weg gelaufen ist. Und der hat sich zehn Prinzipien zurechtgelegt. Die beherzigt er. Und die kann er nur jedem wärmstens empfehlen. Bereue nie, entscheide mit dem Herzen und so weiter. lauter total abstrakte Haltung, die eins auf jeden Fall immer bezeugen, nämlich was für einen besonderen Charakter man da vor sich hat, in diesem Mann. Und das Publikum ist gar nicht gelangweilt, der erzählt es vor Leuten. Das ist nicht wie bei der Verwandtschaft, wenn einem da einer erzählt, was der so, sich so denkt. Ja? Ich habe in meinem Leben an der und der Stelle das gedacht und ich habe mir folgendes Prinzip zu eigen gemacht. Das, was da die Leute eigentlich langweilt im Verwandtenkreis, ist bei so einem Kerl unheimlich interessant. Weil da kriegt man mit, wie ein Siegertyp tickt. Dass da inszeniert wird, das kann man auch so richtig schön sehen an dem, was dann so für Kindheitsgeschichten rausgeholt werden. Wenn einer erstmal Erfolg hat, hinterher, wenn er reich ist, wird das alles unheimlich interessant. Zum Beispiel habe ich gefunden über Jeff Bezos, auf einen Klick. Der legt bereits als Kleinkind Eigenschaften an den Tag, die sein späteres Leben und vor allem seinen Erfolg bestimmen werden. Kreativität und Hartnäckigkeit. Die Legende besagt, dass Bezos mit 3 Jahren mithilfe eines Schraubenziehers sein Gitterbettchen zerlegt. Er will endlich in einem Big-Boy-Bett schlafen. Und im Montessori-Kindergarten, erinnert sich die Mutter Jackie, ist der Kleine so oft vertieft in seine Aufgabe, dass die Erzieherin ihn samt Stuhl und Tisch zur nächsten Aktivität tragen müssen. Er war einfach frühreif, hartnäckig, unglaublich fokussiert. So lächerlich geht es zu, wenn die Charaktermaske eines Konkurrenzsiegers inszeniert wird. Der Erfolg macht aus jedem Mist, der in der Kindheit passiert und den sich der Erfolgreiche so denken mag, mehr als das, nämlich die Facette von einem Gewinnertypen. Eine aufgeklärte Öffentlichkeit strickt Legenden, sagt es, macht Übertreibungen. Die Übertreibungen werden gewusst und mitgemacht, weil das alles so schön unterstreicht, worauf es da überhaupt ankommt. Nämlich, da hat man einen Siegertyp vor sich. Der Mensch, wie der ist, das passt einfach unglaublich zu seinem Erfolg. Diese Inszenierung, die stellt also alles auf den Kopf. Der Erfolg, der den Eigenheiten und Charaktermerkmalen überhaupt erst ihren Stellenwert gibt und ihren Reiz, soll jetzt ihnen zu verdanken sein. Um es mal ganz theoretisch zu sagen, was da praktiziert wird, ist ein logischer Zirkel. Der Posten in der Einkommenshierarchie, das ist jetzt ein Fazit zu dem Punkt von eben, zu dem Erfolgsmenschen und auch vorher, zu dem die Ausbildung wäre es doch. Was da praktiziert wird in dem Gedanken, die Ausbildung ist es, und der Mensch, der sie schafft, ist es, nämlich der Grund der unterschiedlichen Bezahlung, gerade der besseren in dem Fall. Ist ein logischer Zirkel. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Ich hoffe, es macht Sinn. Der Posten in der Eingangshierarchie, der verlangt lauter Anpassungsleistungen in Prüfungen, bis dahin, dass man sich das alles auch zur zweiten Natur macht und vorlebt. Und diese Anpassungsleistungen sollen jetzt umgekehrt begründen, dass man diesen Posten hat und dass mit diesem Posten eine bessere Bezahlung verbunden ist. Der Punkt, woher jetzt eigentlich die ganzen Karrierestufen kommen, die in der Marktwirtschaft und im Staat eigentlich existieren, das erklärt das ganze Zeug überhaupt nicht. Und noch eine letzte Bemerkung zu dem Punkt Ausbildung insgesamt und Erfolgstyp. Wenn man mit Leistung und Fähigkeit von vornherein nicht gemeint hat, jetzt spezielle Anstrengungen und ein spezielles Handwerk, das dann ausgeübt wird, sondern dass da einer Karriere gemacht hat, dass einer Erfolg hat, daran sieht man es doch. Fähig und Leistung. Dann macht man sich total einfach. Dann ist es natürlich die Leistung, die sich lohnt. Der hat ja die gute Stelle. Man unterscheidet den Erfolg, den da einer hat, überhaupt nicht mehr von Kriterien, die dem dann gegenüberstehen. Eine bestimmte Leistung, bestimmte Fähigkeit oder mehr davon. Sondern das fällt von vornherein zusammen. Erfolg, also fähig, also Leistung. Aber dann soll man doch bitte gleich sagen, dass man einfach ganz fest dran glauben will, dass einer, der Geld verdient, es auch schon verdient haben wird. Das ist das ganze Grundmuster des Denkens, das wir jetzt hier kritisiert haben. Diese wackeligen Maßstäbe, Leistung, Fähigkeit, kaum nimmt man sie mal ernst, kommt raus. Unterschiede in der Bezahlung begründen die nicht nur faktisch nicht, sondern geben die selbst überhaupt nicht her. Man wäre total aufgeschmissen, wenn man aus ihnen irgendwie Einkommen ableiten müsste, eine Einkommenshierarchie. Aber das braucht man ja auch gar nicht. Die Einkommenshierarchie gibt es ja schon. Den Sinn und die Sicherheit dafür, wem gerechtigkeitsmäßig das zusteht, was er verdient und wem nicht, die hat man aus den Einkommensunterschieden, die gelten und an die man sich gewöhnt hat, sodass man sagt, im Prinzip ist doch klar, ein Arzt verdient mehr als eine Krankenschwester. Ein Friseur verdient weniger als ein Pilot. Im Prinzip ist doch klar, alles ein Ergebnis der Gewöhnung an die Einkommensunterschiede, die es gibt. Für das Dogma, wenn einer was verdient, dann wird das schon verdient haben. Dem sich diese Einkommenskriterien, die wir am Wickel hatten, verdanken. Diese Ideen. Für dieses Dogma gibt es einen alten Spruch, der heißt, jeden das Seine. Von dem festen Glauben aus, dass jeder was bekommt, was ihm zusteht mit seinem unterschiedlichen Beruf, wird über die marktwirtschaftliche Welt der Berufe nachgedacht. So dass gar nicht mehr gemerkt wird, dass man mit dem Gedanken der Gerechtigkeit, der Verteilung von Armut und Wohlstand, die praktisch gelten, zustimmt. Und das aus keinem besseren Grund, als weil sie praktisch gelten.
Also, ich soll gleich mal sagen, ob euch die Überlegungen eingeleuchtet haben, ob nicht, ob ihr andere kennt. Ich habe es ja schon gesagt. Gedacht war das ja jetzt als, man kritisiert mal die Maßstäbe, die üblicherweise gedacht werden bei der Frage, womit hat eigentlich einer sein Einkommen verdient? Gemeint ist es als die Suche danach. Da muss es doch einen geben, die ist verkehrt. Dass man aus der Leistung, aus der Fähigkeit, boah, was der kann, aus dem, der hat so lange studiert, nie und nimmer ableiten kann, was soll er denn jetzt eigentlich kriegen? Dass man beim Blick in die Welt die Gültigkeit dieser Prinzipien mindestens genauso oft vermisst, wie er eingelöst sieht. Das führt, hat jedenfalls ganz offensichtlich noch nicht dazu geführt, dass die Beschäftigung mit der Frage, na, hat er es denn verdient? Womit hat er es denn verdient? Mal irgendwie beiseite gelegt worden wäre. Die ist ja heute noch so beliebt wie vor 50 Jahren. Man muss sie ja übrigens auch überhaupt nicht beantworten. Man braucht überhaupt nicht die unterschiedlichen Einkommen überhaupt erst zu erschließen. Was sollte einer kriegen? Die gibt es ja schon. Die liegen ja fix und fertig vor. Und die Frage, hat er es denn verdient? Die fragt eigentlich auch nicht danach, warum denn eigentlich? Warum hat der eine eigentlich mehr als der andere? Die bemüht sich in dem Sinne gar nicht darum, eine echt gerechte Verteilung der Einkommen tatsächlich mal auszuarbeiten. Sondern eigentlich hat man es damit zu tun, dass die, die es schon längst gibt und von der alle ausgehen, nach Strich und Faden problematisiert wird. Kriegt der eine zu viel? Krieg ich vielleicht zu wenig? Geht sie denn irgendwie im Großen und Ganzen jedenfalls in Ordnung? Oder soll man vielleicht den Reichen ein bisschen was weg und den Armen ein bisschen was hingeben? Oder eher umgekehrt? Fragen von der Art, die zielen nicht darauf, da was zu erklären. Warum verdient denn der eine weniger als der andere? Sondern stattdessen ist das eigentlich ein ziemliches Rumgerechte um die Frage, ich oder wer auch immer jetzt gerade in den Blick gerät, muss ich nicht im Großen und Ganzen mit dem, was ich habe, zufrieden sein. Jetzt nicht, weil ich das habe, was ich brauche oder will, sondern weil der Unterschied meines Einkommens zu dem der anderen irgendwie gerechtigkeitsmäßig doch ganz in Ordnung geht, doch irgendwie plausibel ist. Na, was der leistet, dann, naja, ein bisschen mehr, da muss ich schon zufrieden sein. Oder eben auch umgekehrt. Ob man nicht auch wirklich mal alles Recht hat, unzufrieden zu sein. Weil bei der Frage, wer ist denn jetzt eigentlich was geworden? Wer ist hier reich und wer gehört eher zu den Armen? Da hat es doch jetzt mal wirklich den Falschen getroffen. Nochmal ein zweiter Nachtrag. Vielleicht gibt es ja auch das, dass vielleicht sitzt ja hier auch der ein oder andere, dem die üblichen Rechtfertigungen zu der Frage, na, das ist doch okay, dass der mehr hat, selber gar nicht so sehr einleuchten. Vielleicht ist es euch ja auch unsympathisch, wenn so geredet wird. Weil vielleicht meint ja der eine oder andere, es ist ja auch gar nicht bloß an der einen oder anderen Stelle, sondern ganz offensichtlich sehr flächendeckend was schiefgelaufen. So viel Armut hier, so viel Reichtum daneben. Wäre da nicht mal doch sehr ganz grundsätzlich sowas wie eine Umverteilung fällig? Den Reichen mehr nehmen und den Armen mehr geben. Das ist doch übrigens überhaupt die Kritik, an die man denkt, wenn man an linke Kritik denkt. Die aktuelle Verteilung des Reichtums in dieser Gesellschaft, die ist doch nach Strich und Faden ungerecht. Man merkt auch an der Stelle schnell, auch in der grundsätzlichen Fassung ist das wirklich was anderes als das Bemühen darum, dass man sich mal erklärt. Wie gehen eigentlich die Gesetzmäßigkeiten, nach denen hier tatsächlich der eine dies und der andere das verdient? Nicht im Gerechtigkeitssinn, sondern ganz praktisch. Was tut der eine? Womit verdient er sein Geld? Und was tut der andere? Womit verdient er seins? Umgekehrt ist es doch eher so, diese Anklage hat eigentlich ziemlich viel gemeinsam mit dem, was jetzt heute Abend Thema war. Auch hier wird ja ganz selbstverständlich davon ausgegangen, na, das, was einer kriegt, das ist eben eine Frage der gerechten Zuteilung. Es ist nicht einfach die Frage, was will denn einer, was braucht denn einer und was gibt's denn hier? Sondern das ist eben die Frage, ist da nicht mal, naja, halt eine eher grundsätzliche Korrektur fällig? Den Armen was geben und den Reichen was nehmen. Das soll doch eben die Instanz, die sich doch tatsächlich um die Korrektur der Einkommen irgendwie kümmert, nämlich sozialstaatlich. Das soll die doch mal dafür sorgen, dass das eintritt. Eine wirklich gerechte Verteilung. Soll sie den einen vielleicht eine Vermögenssteuer auflegen, den Ärmeren eher sowas wie ein Grundeinkommen spendieren? Dass der Staat das eigentlich gar nicht im Programm hat, dass diese Sorte Umverteilung gar nicht ansteht, ist dann umgekehrt auch wieder gar kein Problem, weil diese Sorte Kritik, die fügt sich sehr schön ein in die ewige Debatte, zu der dann auch genau der umgekehrte Standpunkt immer gehört. Weil aus dem Maßstab der Gerechtigkeit, da kann man genauso gut einfach den analogen, umgedrehten Schluss ziehen, den Reichen einfach was wegnehmen und es jemand anderem geben, bloß weil er es braucht, und das wäre doch auch ungerecht. Drittens, nochmal letzter Hinweis. Die Idee, Einkommensgerechtigkeit sollte herrschen, die ist nicht nur verkehrt, dafür wollten wir jetzt ein bisschen was getan haben, sondern die ist auch völlig nutzlos. Übrigens für alle. Ob man als Armer oder als Reicher antritt und sich darüber beschwert, dass man mit völligem Unrecht irgendwas vorenthalten bekommen hat, darüber wird das Einkommen kein Stück größer. Das gilt für Kindergärtnerinnen, die meinen, wie sie sich um den Nachwuchs verdient machen, da stünde eigentlich eine höhere Eingruppierung an. Naja, die müssen es dem Staat immer noch abtrotzen, haben sie ja gemerkt. Das Gleiche gilt aber auch für Unternehmer. Wenn einer sich auf den Standpunkt stellt, na, die Chinesen, wie die auf dem Feld der erneuerbaren Energien oder auf dem Stahlsektor, wie die da konkurrieren, das sind doch unerlaubte staatliche Unterstützungsleistungen, das ist doch nie und nimmer gerechte Konkurrenz. Sonst würden ja wir gewinnen, ist doch klar. Der muss sie immer noch aus dem Feld schlagen. Dass man die Gerechtigkeit auf seiner Seite weiß, das hilft in den Fragen eben nichts. Es kommt schon darauf an, welche ökonomischen Mittel hat eigentlich der eine oder der andere mit seinem Beruf in der Hand. Und das ist jetzt gemeint als, das ist die letzte, weil praktische Widerlegung, dass das, was man so verdient, ausgerechnet eine Frage der Gerechtigkeit wäre. Wir würden jetzt von unserer Seite erstmal einen Punkt machen. Und uns wünschen, dass ihr uns Rückmeldung gibt.
Ihr habt jetzt die Begriffe Fähigkeit und Leistung eines Einzelnen angeschaut und habe gesagt, okay, das ist eigentlich kein Kriterium, um den passenden Lohn zu bestimmen. Und habe das dann auch mit dem Thema der Gerechtigkeit verbunden. Habe gefragt, ist es denn gerecht, dann so ein Kriterium, was eigentlich nicht taugt, anzulegen. Und ich frage mich, ob das überhaupt die richtige Frage ist, die Frage nach der Gerechtigkeit. Also können wir überhaupt bemessen, was gerecht wäre? Die Frage, die sich mir stellt, bildet unsere Vorstellung von dem, was jemand verdient, beruht die nicht auf einem anderen Kriterium, sondern nämlich dem auf der Suche nach gesellschaftlichem Konsens. Also dass die Gesellschaft in den Dialog tritt und sagt, okay, jemand, der Blätter auf der Straße zusammenkehrt und dann abends nach Hause geht, dem möchten wir weniger Geld zugestehen als dem, der vielleicht IT-Ingenieur ist und das Smartphone entwickelt, das dann auf den Markt kommt, dem möchten wir mehr Geld geben. Also ist bei der Lohnfindung nicht eigentlich die Frage nicht nach der Gerechtigkeit im Vordergrund, sondern die Frage, was gesteht die Gesellschaft jemandem zu? Und das kann sich durch einen Austausch miteinander stattfinden, das kann sich durch Lohnverhandlungen, durch Gewerkschaften stattfinden oder halt durch gesetzliche Vorgaben. Von daher wäre die Frage gar nicht, sind eure Kriterien, die ihr jetzt erläutert habt, wo man sagt, das ist für mich taugen, ist das nicht eigentlich der falsche Ansatz, sondern das ist ja eine Zuschreibung, die die Gesellschaft macht, indem sie sagt, der Studierte, dem möchten wir mehr geben als dem, der nur eine Ausbildung macht.
Das irritiert mich jetzt ein bisschen, weil die Gesellschaft schreibt was zu. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, woran ich jetzt eigentlich denken soll. Weil, also ich zum Beispiel, weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ja, aber ich zum Beispiel, ich hatte in so einer Frage noch nie irgendwas mitzureden. Also bin auf einmal nicht Teil von dieser Gesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, an wen denkt man da eigentlich? Wer ist denn derjenige, der da was zuschreibt und eigentlich wem? Das ist ja auch die zweite Hälfte von meiner Schwierigkeit, wenn ich mal dran denke, es gibt Menschen, war ja vorhin schon mal Thema, die erben ein Unternehmen oder die erben Grundstücke. Wer hat denen jetzt was zugeschrieben? Naja, könnt sagen, die Eltern mit dem Staat. Ne, der hat ja das Erbrecht irgendwie erlassen. Wenn ich an einen denke, der bei, weiß ich nicht, Opel Autos zusammenbaut, wer hat denn jetzt dem was zugeschrieben? Naja, vielleicht Opel. Aber die Abstraktion, die Gesellschaft schreibt denen was zu, das da tue ich mich schwer mit. Müsstest mal sagen, wie denkst du dir das eigentlich?
Ja, vielleicht noch vorher eine Frage dazu. Jetzt ging es ja gerade darum, dass sich die Menschheit die Lohnfrage so zurechtlegt. Habe ich es verdient? Habe ich es nicht verdient? Kritik wird im Namen der Gerechtigkeit geübt. Welche Leistung hat man gebracht und so weiter? Da wurde jetzt 30 Minuten drüber erzählt. Man könnte da vielleicht sogar noch weitermachen. Da gibt es sogar gesellschaftliche Institutionen wie die Gewerkschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, genau diese Lohngerechtigkeit herzustellen. Jetzt kommst du und sagst, das Thema interessiert dich überhaupt nicht.
Stimmt nicht.
Die Gerechtigkeitsfrage. Die ist vielleicht verkehrt. Du hättest eine ganz andere Theorie darüber, wie Lohn zu.
Ich glaube, du täuschst dich. Ich glaube, du liegst da falsch. Gisbert, er weist die Frage nicht zurück, sondern er gibt jetzt erstmal eine andere Antwort. Ja? Die Antwort heißt, das, was die verschiedenen Einkommensbezieher so kriegen in ihren unterschiedlichen Berufen, ist das nicht das Produkt davon, dass die Gesellschaft ihnen das irgendwie zugestanden hat? So, jetzt war ja meine erste Idee, ich wollte einfach mal darauf hinweisen, dass ich die Gesellschaft für eine falsche Abstraktion halte an der Stelle, weil ich kenne da lauter Unterschiede. Mir ist noch was anderes eingefallen. Im Prinzip ist die Frage, warum ging denn eigentlich das eine okay, das andere vielleicht nicht? Warum kriegt der eine so viel und der andere weniger? Die ist bei dir eigentlich selber durch einen ziemlichen Zirkel eingelöst. Weil die Frage, na, wonach bestimmt sich das denn, wenn die Gesellschaft da jetzt irgendwelche Zuschreibungen macht? Du sagst eigentlich gar nichts weiter dazu, als, na, wenn er es kriegt, hat es ihm die Gesellschaft offenbar zugestanden. Aber da ist, dass er es kriegt, schon der ganze Beweis.
Also die Zuweisung, dass es kriegt, okay, was soll das jetzt heißen? Also es gibt schon einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, wer was tut, wie komplex die Tätigkeit ist und wie man diese Komplexität oder Einfachheit bewerten kann in Geld. Also den Diskurs gibt es schon. Also durch Tarifverhandlungen, durch Lohnverhandlungen des Arbeitnehmers mit dem Arbeitgeber. Ich sehe da nicht, wieso da kein Diskurs stattfinden sollte zu dem Thema und wieso da auch kein Konsens stattfinden soll.
Du siehst nicht, warum in dem Streit, möchte ich jetzt mal sagen, zwischen Gewerkschaften und den Unternehmen, warum da nicht Konsens stattfindet. Du musst dir ja bloß mal anschauen, warum kommen die denn überhaupt zusammen? Wieso redet die Gewerkschaft mit den Unternehmen? Warum wird da manchmal gestreikt? Warum redet denn eigentlich der Unternehmer nicht einfach mit dem einzelnen Angestellten? Warum gibt es denn da überhaupt eine Gewerkschaft? Dem müsste doch auch mal aufgefallen sein, wenn die sich zusammentun, dann nicht, weil die ein gemeinsames Anliegen darüber haben, dass man mal ordentlich ermittelt, wie sehr einer da jetzt sich angestrengt hat, was der geleistet hat, was man dem gerechterweise zubilligt, sondern dass der ganze Ausgangspunkt von dieser Sorte Gespräch doch erstmal darin liegt, dass die Seite derer, die da angestellt sind, die da arbeiten gehen, dass die mit einem handfesten Problem konfrontiert sind. Die sind auch mit einem Interesse konfrontiert, das möchte ihnen eigentlich, naja, möglichst wenig zahlen. Das möchte gern, dass sie möglichst lange arbeiten. Bloß, weil sie damit konfrontiert sind und weil sie selber das genau gegenteilige Interesse haben. Die wollen natürlich nicht lange arbeiten, halt möglichst kurz, und die hätten davon gern so viel, dass sie ordentlich über die Runden kommen. Bloß weil man es mit so einer Sorte Gegensatz zu tun hat, hat man doch überhaupt Gewerkschaften gegen Unternehmer. Und dass man es dann mit Gewerkschaften gegen Unternehmer und gar nicht einfach Angestellter gegen Unternehmer zu tun hat, das verrät einem doch auch schon ein bisschen was darüber, dass diese Sorte Streit, die ist sogar ziemlich einseitig schon entschieden, bevor er überhaupt losgegangen ist, weil da hat sich ein Unternehmer die Freiheit der Kalkulation vorgelegt, welche Jobs lohnen sich für ihn. Ist doch arschklar, wenn der nicht zu dem Schluss kommt, das muss für ihn einen ordentlichen Gewinn abwerfen, na, dann gibt's die halt nicht. Dann wird er eben nicht produziert oder gedienstleistet oder was auch immer. Da ist von vornherein klar, dieses Interesse, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Die Frage, was die anderen davon haben, steht sehr wohl zur Debatte, weil die müssen sowieso arbeiten gehen, wenn sie was verdienen wollen. Das ist gar keine offene Frage, sondern die müssen. In der Hinsicht ist der Streit sehr einseitig entschieden. Und deswegen gehört zu diesem Streit, dass sich die eine Seite, nämlich die, die da für Lohn arbeiten gehen, dann irgendwie noch zusammentun, damit sie was in die Waagschale werfen können. So eine Sorte Diskurs. Hast du es jetzt genannt, ja? Hast du da. So. Jetzt mögen die sich dann darüber rumstreiten, was wäre denn am Ende gerecht. Aber das ist ganz offensichtlich kein Streit, wo gemeinsam an der gerechten Verteilung gearbeitet wird, sondern wo es ganz handfest darum geht, der eine will möglichst wenig zahlen und die anderen wollen dabei noch irgendwie möglichst viel rausschlagen. Das ist doch überhaupt der Grund, warum dann auch Streik letztlich das Mittel der Wahl ist. Wie wäre denn Streik ein Mittel in der Frage, was ist denn hier gerecht? Wie viel habe ich denn getan? Das ist doch ein Zeugnis davon. Diese Sorte Streit entscheidet sich an der Macht, nicht an der Gerechtigkeit. Ja, gibt es da noch andere Beiträge?
Mir ist dazu noch eingefallen, es gibt ja bei der Gewerkschaft, also ich habe gedacht, Gerechtigkeit, man kann ja jetzt nicht sagen, der Gewerkschaft wäre das mit der Gerechtigkeit irgendwie fremd, sondern wenn die Gewerkschaft Forderungen aufstellt, dann kommt sie in der Regel nicht aus, ohne die Beteuerung, dass in dem Verhältnis von der Arbeit und dem Einkommen, was dieser Arbeit irgendwie entsprechen müsste, verschuldet durch die Unternehmer, was auseinandergerückt ist. Und deswegen muss sie jetzt im Namen der Gerechtigkeit für ihre Leute daran was korrigieren. Also so kenne ich das oder so kennt man das. Bloß, das ist, glaube ich, kein groß anderer Gedanke als der, den du gerade gesagt hast, aber man merkt doch, eigentlich ist das, was dann schon auch allen Beteiligten klar ist, was die Gewerkschaft dann zu machen hat, wenn sie damit auch durchkommen will, was sie für ihre Leute fordert. Das ist eigentlich selbst ein praktisches Eingeständnis, dass das überhaupt keine Frage der Gerechtigkeit ist, die da auf dem Tisch liegt. Weil was dann in der Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern am Ende rauskommt für die nächste Tarifrunde oder sowas, das ist dann eine Frage der Macht, die sie, indem sie ihre Mitglieder organisiert, gegen die andere Seite zu mobilisieren vermag. Also die Auseinandersetzung, selbst wenn man in sie eintritt, im Namen der Gerechtigkeit, die Auseinandersetzung, die dann fällig ist, spricht selber Bände darüber, dass das überhaupt keine Frage der Gerechtigkeit ist. Insofern findet der Diskurs, der findet nicht in Form einer Erörterung statt, dass sich beide Seiten zusammensetzen würden und sich jetzt Gedanken darüber machen, was wohl gerecht wäre. Sondern das ist eine Frage der Macht, die diese gegensätzlichen Interessenten am Lohn gegeneinander in Anschlag bringen können. Und das weiß auch jeder. Das wissen auch die Beteiligten.
Das ist verkehrt. Weil es ist nicht zwei Sachen nebeneinander. Man argumentiert gegen Gewerkschaft und Arbeitgeber in Kategorie der Gerechtigkeit und entscheidend ist die Macht. Sondern nach leichten, mittleren Schwere, die werden bewertet. So wird die Gerechtigkeit wirklich in die Lohnfrage eingebaut und so wird sie auch behandelt. Da werden Karrieren gestiftet von Lohngruppe 3 bis 6 und so weiter rauf und runter. So wird dann dafür gesorgt, dass der Lohn dann auch wirklich, so wie er gezahlt wird, ein Stückchen Verwirklichung von dieser scheiß gewerkschaftlichen Gerechtigkeitsidee. Das kommt doch dabei raus. Und dann, wenn alles so geregelt ist, alles in eine Gerechtigkeitsfrage verwandelt ist und auch die Gewerkschaften damit zufrieden sind und kaum noch Handlungsbedarf finden, dann sieht es am Ende so aus, wie es vorhin aufgefasst wurde, ah ja, dann bestimmt doch der Lohn, dann ist doch der Lohn bestimmt durch einen riesen gesellschaftlichen Konsens. Dieses Scheißresultat, dass da kein Gegensatz und nichts mehr erkennbar ist, das wirklich man glaubt oder jedenfalls scheint es eine Theorie zu geben, alles ist ein Konsens, liegt daran, wie die Gewerkschaft seit 50 Jahren diese Lohnfrage im Namen der Gerechtigkeit behandelt hat.
Also so wie es am Ende aussieht, so ist es auch. Habe ich jetzt verstanden. Ich weiß nicht, warum man dann dazu noch Scheiße sagt. Warum ist denn das eine Scheißgerechtigkeit?
Ich finde es keinen guten Einwand gegen das, was gesagt worden ist. Wenn ich nochmal rekapitulieren will, die Debatte hat da angefangen, dass du gesagt hast, statt der Frage der Gerechtigkeit wäre es doch eigentlich sinnvoll, einen gesellschaftlichen Diskurs über die Wertigkeit und die Arbeit für uns ist anzuzetteln. Da ist dir entgegengehalten worden, dass du eine Abstraktion machst, weil die Gesellschaft gar keinen Diskurs führt. Das war der erste Einwand. Der zweite Einwand bezog sich darauf, wenn du an die Gewerkschaft denkst, hast du erstmal das Argument und merkst du an der Stelle erstmal, dass es dann nicht um eine gemeinsame Festlegung geht, sondern um einen Streit, um eine Auseinandersetzung, wo Recht gegen Recht steht. Daran merkst du schon, dass wir, übrigens kann ich das auch so verbinden, dass wir offenkundig in einer Gesellschaft leben, in der keine gemeinschaftliche Beratung stattfindet über das, was notwendig sinnvoll ist, und dann vielleicht die Arbeit entsprechend verteilt wird, sodass es jedem einigermaßen gut geht, sondern dass an jeder Stelle eine Konkurrenz stattfindet und initiiert wird und auch dafür betreut wird. Das war das erste Argument. Der zweite Hinweis war, ja, es stimmt, die Gewerkschaft begründet ihre Forderung tatsächlich oft damit, dass sie sagt, die von ihr vertreten hätten es doch verdient. Dann ist schon mal die Logik interessant, dass quasi das Opfer, die Leute auf das Opfer, das ihre von ihr Vertretenen bringen, die Leistung, die sie erbracht haben, und sagt, das müsste doch etwas mehr in Berücksichtigung in Form von Lohn ergeben. Dann merkt ihr schon die defensive Seite davon. Ja, und das der dritte Hinweis war, und wenn sie es damit begründet und im Grunde dann den meine, dass die wenn die Gewerkschaften antreten und sagen, sie möchten bitte für ihre Leute etwas mehr herausholen, das ist schon der erste Hinweis darauf ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der keine gemeinschaftliche Beratung über Lohn und Leistung stattfindet. Das sollte der Hinweis sein.
Der Lohn selber entspringt doch nur einer eiskalten Kalkulation vom Unternehmen selber. Das ist okay. Rechnung der Gesellschaft schlechthin, wie du es die ganze Zeit von der gibt, dass man sich drüber den Kopf zerbrechen würde, wie viel hat denn unsere fleißige Arbeiterschaft jetzt an Lohn verdient? So denkt doch keiner im Land. Also ich weiß nicht, wo du bisher holst.
Also ich glaube, das ist nicht so ganz wichtig, dass da keiner drüber nachdenkt, wie viel jeder so verdienen sollte. Das sieht man eigentlich an dieser Diskussion ganz gut, um diese Kita-Stellen dann zu bezahlen, die ja im Moment definitiv stattfindet. Es wird ja gesagt, jetzt gibt ihnen mal mehr Geld, sodass wir da irgendwie Erzieher in die Kitas bringen. Also es ist schon so, dass es man kann es die Gesellschaft nennen oder irgendwie die Leute, die hier leben. Aber es gibt schon so einen großen Klotz von Menschen, der, glaube ich, Arbeit irgendwie mehr zuordnet. Und das ist auch eine Bewegung. Vielleicht kann man daran auch sehen, also das wollte ich nur in seine Richtung sagen, dass ich das teilweise schon nachvollziehen kann.
Ja, was aber auch die Rechnung, die beziehungsweise Überlegung, entspringt dem falschen Gedanke, hat diese fleißige Kindergärtnerin nicht mehr verdient, als sie zu drei Punkte bestellt ist. Aber so mag der einzelne Arbeiter oder die einzelne Kindergärtnerin ihre Arbeitsleistung sehen, aber das ist nicht das gesellschaftliche Kriterium.
Ich würde gerne nochmal auf einen Unterschied hinweisen. Der geht mir jetzt ein bisschen verloren, aber ich glaube, dass der wichtig ist, weil das, worüber ihr jetzt redet, ja, also natürlich, das war ja auch irgendwie unser Ausgangspunkt für diese Veranstaltung, die Frage, was wäre jetzt gerecht, ja, haben die das verdient oder nicht oder wie jetzt, ne, und so weiter, ja, die findet man ständig. Immer wenn irgendwo so ein Lohnkampf, also mindestens dann, wenn mal so ein Lohnkampf losgeht, dann ist die Frage auf dem Tisch, ist das ein berechtigtes Anliegen oder nicht? Und da, auch wenn keiner vorliegt, wird die Frage ständig gewälzt. Aber das ist das eine. Das ist eine Frage, die widmet sich streng genommen nicht der Überlegung, wir teilen denen jetzt was zu. Weil die Frage lebt total davon, dass der sie stellt, der da irgendwie drauf guckt und sagt, na, was wäre denn passend, dass der gar nicht einfach darüber befinden kann, was kriegt da einer. Die gerne mehr hätten und die Frage stellen, die müssen noch drum kämpfen, ne, war ja vorhin schon gesagt, das ist gar nicht mit der Beantwortung der Frage zu erledigen. Und alle, die drumherum drauf gucken und darüber rumrechten, hätten sie es verdient, nicht, ne, haben sie sich verdient gemacht oder sind sie dafür schon ordentlich entgolten? Die stellen erstmal vollkommen selbstverständlich in Rechnung, dass zwischen dem, was hätte gern einer, und dem, was kriegt er dann, die Instanz steht, die ihn bezahlt, die ihm tatsächlich was zuteilt, also in dem Fall der Staat. Da wird ja darüber rumgerechnet, geht das Ergebnis, was da rauskommt, gerechtigkeitsmäßig in Ordnung oder nicht? Das muss man davon trennen. Wenn es jetzt heißt Diskursprinzip, wem gesteht man eigentlich wie viel zu? Das lebt erstmal von einer ziemlichen Fiktion. Weil das lebt davon, dass man sich einfach mal für den Moment vorstellt. Man würde nicht ein fix und fertig entschiedenes Machtverhältnis gerechtigkeitsmäßig beurteilen, sondern man würde jetzt mal wirklich so tun, als ich teile das jetzt irgendjemandem zu. Und ich finde dann hat die ganze Überlegung selber, die ganze Konstruktion, die hat ein bisschen was Albernes, weil eigentlich stelle ich mir dann die Frage, na, wenn das schon so ist, dass wir, ja, die Gesellschaft, alle zuteilen, wer kriegt denn jetzt eigentlich irgendwas? Na, von wem wird sie ihm denn dann eigentlich vorenthalten? Warum stellt sich denn dann überhaupt die Frage, was kann der sich denn nehmen? Die ganze Frage, was kriegt einer und geht's dabei gerecht zu, die unterstellt doch erstmal die umgedrehte Selbstverständlichkeit, dass das, was einer will und das, was einer kriegt, überhaupt nicht zusammenfallen, sondern dass sich das erstmal Kalkulationen ganz anderer Art verdankt. Zum Beispiel, dass ein Staat sagt, die sollen nicht so teuer sein. Oder dass ein Unternehmen sagt, ich will damit einen Gewinn machen. Oder. Ja. Solche Kalkulationen sind unterstellt, weil ansonsten wäre überhaupt nicht einsichtig, ja, wieso kann der sich denn nicht einfach nehmen, was er will? Warum muss man es ihm denn zuteilen? Ja, erstmal doch, weil er davon getrennt ist. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, erstens, der ist getrennt, man muss es ihm ja zuteilen. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wie viel gestehen wir ihm zu? Und gleichzeitig mal jetzt unterstellt, dieses Zuteilungssubjekt, das sind wir aber einfach alle. Da gibt es gar keinen Staat, der mit seiner Macht drüber steht oder ein Kapital, das halt für Gewinnkalkulationen den Mann einkauft mit seiner Arbeitskraft. Sondern wir alle, dann wird's albern. Weil dann weiß man wirklich nicht mehr, durch was ist der denn jetzt eigentlich überhaupt noch getrennt? Warum ist denn das jetzt eine Frage der gerechten Zuteilung? Da geht der Grund völlig abhanden. Es war eigentlich auch ein bisschen das Anliegen jetzt von der Veranstaltung, dass man sich mal klar macht, immer wenn man darüber nachdenkt, was hat denn eigentlich einer verdient? Ach, wie viel hat er denn geleistet? Hat jetzt die Putzfrau mehr geleistet oder der Hirnchirurg? Hat der Hirnchirurg die größere Fähigkeit oder mehr der Bauarbeiter, der den ganzen Tag schwere Säcke schleppt? All diese Überlegungen, die haben einen dicken, fetten Haken, weil in dem Moment, wo man die ganze fix und fertige Hierarchie der Berufe und der Einkommen mal wegdenkt, ist schlicht und ergreifend nicht mehr zu entscheiden, was ist davon eigentlich das Höherwertige? Wo ist die Leistung größer? Wo ist die Fähigkeit die höhere? Da kommt nichts weiter raus als, naja, die Leute, die leisten sehr Unterschiedliches, dafür muss man ganz Unterschiedliches können, da kann man gar nicht sagen, ach, der Arzt, das ist so ein hoch angesehener Beruf, der kann alles andere drunter, ist Quatsch. Da kommt nichts weiter raus als, ja, unterschiedliche Berufe produzieren, unterschiedliche Fertigkeiten, die man dafür eben haben muss. Da wird sehr Unterschiedliches geleistet und das kann man auf der Ebene von mehr oder weniger alles gar nicht vergleichen. Man kann also aus dieser Sorte Kategorien nie und nimmer ableiten, warum sollte jetzt einer mehr kriegen als der andere. Da kommt ja nichts weiter raus als, naja, die machen sehr Unterschiedliches. Die machen also können sehr Unterschiedliches. Das alles lebt von vorne bis hinten davon, dass man sich die Hierarchie sowieso gar nicht erst ausdenken braucht, sondern die ist fertig. Aber aus ganz anderen Gründen ist die fertig. Nicht, weil der Beruf, die Tätigkeit, die da verübt wird, tatsächlich mehr oder weniger Gehalt verdient hätte, sondern weil diese Berufe tatsächlich mit sehr unterschiedlichen Mitteln sich sehr gegensätzlichen Zwecken hergeben. Da hat man es mit Menschen zu tun, die sind jetzt unter dem Stichwort der Gewerkschaft zur Sprache gekommen, die sehen sich mit einem von ihrer Warte erstmal sehr übermächtigen Interesse konfrontiert, dass sie wie eine Kost behandelt, also schlecht bezahlt. Da sehen sich Unternehmer einem Markt gegenüber, den sie ausnutzen wollen, wo sie alles Mögliche dafür tun, dass ihre Belegschaft da billig und willig für arbeiten geht und wo sie sich mit ihresgleichen in einer Konkurrenz rumtreiben, wo dann doch am Ende mal rauskommt, der eine hat zwar alles Mögliche für den Erfolg getan und ist trotzdem baden gegangen und so zu. Mit solcher Sorte Einkommensquellen hat man es da zu tun. Die sollten einem eigentlich zu denken geben in der Hinsicht, was ist denn das für eine merkwürdige Gesellschaft, die diese Sorte Unterschiede immer wieder so notwendig produziert, dass sie, das war mein einleitender Gedanke, jedem Kind so geläufig sind, dass keiner mehr die Frage stellt, was ist denn das für ein Quatsch? Dazu ist die Frage, da muss man jetzt die passende Verteilung irgendwie mal doch finden, gerechtigkeitsmäßig. Die ist ein riesengroßer Blödsinn. Die produziert, die Gerechtigkeitsfrage produziert überhaupt keinen dieser Unterschiede, sondern die stellt sich zu den Unterschieden, die sich den ökonomischen und politischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus verdanken. In einer einzigen völlig bescheuerten Art und Weise, nämlich als die Rechtfertigung davon.
Also insofern gibt es auch keinen Wettstreit in der Frage, wen man alles an dem Diskurs zu beteiligen hätte oder an welchen Kriterien der Diskurs sich genau abzuarbeiten hätte. Ich meine damit, der Verweis auf die Gewerkschaft war eigentlich nicht das Argument, man merkt, diese Beteiligten erweisen sich, wenn es um die Frage geht, wie wollen wir die Löhne eigentlich zumessen, als ungeeignete Ansprechpartner. Sodass man jetzt sagen könnte, man schlägt für diesen Diskurs breitere Beteiligung vor oder sowas. Sondern der Unterschied besteht darin, es gibt auf der einen Seite die Frage der Gerechtigkeit, die sich fragt, geht das in Ordnung? Die selber, und da gibt es einen Diskurs drüber, der ergreift die ganze Gesellschaft. Da wird munter drüber gestritten. Bloß die Frage, die kann sich bloß an der Hierarchie der Einkommen in dieser Gesellschaft abarbeiten, die es auf alle Fälle mal jenseits dieser Gerechtigkeitsfrage gibt und geben muss, die entscheidet nicht selber irgendwas in dieser Hierarchie, sondern die ist dafür gut, die Unterschiede, die es gibt, mit guten Gründen auszustatten, also zu rechtfertigen. Der Verweis auf die Gewerkschaft, der hat doch, meine ich, einen Hinweis darauf gegeben, die Frage, wonach die Einkommen sich richten, also mal weg von der Frage, muss man das in Ordnung finden, wenn Leute, gibt es vielleicht einen guten Grund dafür, dass es immer mal oder dass es sehr zuverlässig vorkommt, dass Leute irgendwie nicht so ganz mit dem zurande kommen, was sie zum Leben haben. Wenn man die Fragen mal wegschmeißt und sich fragt, wo kommt die Hierarchie eigentlich her, dann ist man sofort wo ganz anders. Dann ist man in dem Fall mit den Löhnen an dem Punkt, da gibt es zwei diametral entgegengesetzte ökonomische Interessen, die sich auf diesen Lohn richten. Das ist das, was Gewerkschaften und Arbeitgeber untereinander ausfechten. Da ist von den einen Beteiligten der Gesichtspunkt dieser Lohn, das ist das, wovon sie leben müssen. Entsprechen Sie Ihr Interesse an diesem Lohn aus oder das, was Sie von ihm brauchen und verlangen. Auf der anderen Seite ist die gleiche Sache, der Lohn als ein Kostenfaktor in einem marktwirtschaftlichen Betrieb kalkuliert. Wenn man darüber redet, dann ist man weg eigentlich von der Vorstellung eines Diskurses, wo sich gefragt werden würde, was ist denn angemessen? da gibt es die Frage des Angemessenen gar nicht mehr, sondern da gibt es diesen Gegensatz. Und eine ziemlich eindeutige Festlegung, bevor überhaupt gestritten wird, dass es den Lohn nämlich überhaupt dann bloß gibt, wenn er sich für die Unternehmerseite auch lohnt.
Ich weiß nicht so ganz genau, was du dir vorstellst, wenn du sagst, der Kapitalismus definiert die Gerechtigkeit. Wir wollten eigentlich nicht der Gerechtigkeit, wie sie jetzt hier in dieser Gesellschaft, wie sie hier gibt, ja, wie sie hier verhandelt wird, quasi eine alternative Definition von Gerechtigkeit entgegenhalten, sondern wir haben uns eigentlich den Gedanken gemacht, so diese Gerechtigkeitsvorstellung, ja jetzt warte mal kurz, diese Gerechtigkeitsvorstellung, dass es beim Einkommen beziehen, dass es dabei gerecht zugehen soll, das ist doch ein Urteil. Das ist ein Urteil der Art, dass wer sich da auf die Suche macht, danach, na welches Kriterium soll es denn sein? Was wäre denn die Verteilung, die könnte ich in Ordnung finden, in Anbetracht von und so, die Beispiele sind ja gefallen. Der unterstellt mal einfach, blöderweise, aber einfach mal ganz locker als Ausgangspunkt des Nachdenkens, dass es diese ganze Hierarchie der Berufe nicht nur gibt, sondern der ist sich einfach mal von vornherein todsicher. Die passt auch, nämlich zu dem, was die Leute tun, ausgerechnet. So, das ist ein Ausgangspunkt. Von dem aus wird jetzt gesucht, geurteilt, gerechtet, da werden Abweichungen festgehalten oder Passungsverhältnisse. Aber das ist eigentlich das ganze Urteil, wo der ganze Fehler auch schon gemacht ist. Dass man sich zu einer Hierarchie, die verdankt sich allem Möglichen, aber nicht der Frage von Gerechtigkeit, nicht der Frage von, passt das zu dem, was der tut. Ja? Die verdankt sich eben letztlich der Mittel, die da auf den verschiedenen Feldern der Konkurrenz zwischen Unternehmen, zwischen Unternehmer und Beschäftigten und so weiter, die sich da die Leute wechselseitig um die Ohren hauen können. Das ist die Frage. Und zu der, das Urteil zu pflegen, da müsste es doch im Prinzip ein Passungsverhältnis von Tätigkeit und Lohn geben. Das ist der ganze Fehler, weil das verwandelt die Hierarchie der Berufe, die es gibt, und die ist das Zeugnis der gegensätzlichen Interessen in dieser Gesellschaft. Die wären eigentlich mal zu erklären. Dafür ist unsere Veranstaltung jeden Donnerstag gedacht. Ja. Aber die wird verwandelt in ein einziges Entsprechungsverhältnis. So, und das als Ausgangspunkt im Kopf, da kommen nur noch verkehrte Gedanken bei raus. Weil jetzt kommen lauter Varianten von, wieso geht das in Ordnung, warum passt das? Die kommen noch bei raus. Aber der wirkliche Grund, warum verdient der eine so scheiße und der andere so furchtbar gut, den kriegt man darüber nicht mehr zu fassen, sondern den hat man damit erschlagen. Dass man sagt, naja, bei dem, was er tut, kein Wunder.